Ja, herzlich willkommen zum Webcast für institutionelle Anleger mit der zweiten Folge Nachhaltigkeit Quo Vadis, Praxisbeispiele institutioneller Kunden. Mein Name ist Jens Krüger von der St. Galler Kantonalbank Deutschland und gerne möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein weiteres spannendes Thema aus der Brille institutioneller Anleger vorstellen. Julian und ich haben uns Ihnen bereits bei unserer Auftaktfolge vorgestellt, aber vielleicht noch einmal kurz zu unserem Setup. Julian, unsere beiden Häuser St. Galler Kantonalbank und Finreon arbeiten nun schon deutlich mehr als 10 Jahre erfolgreich und partnerschaftlich zusammen. Neben unseren hauseigenen Lösungen bieten wir unseren vermögenden Privatkunden und Instis aber auch gemeinsame Lösungen an. Welche sind das? Und auch kurzes Hallo von dir.
Ja, vielen Dank, Jens. Und auch von meiner Seite natürlich ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt wieder hier zugeschaltet sind. Ich freue mich auch, dass wir hier nochmal heute ein sehr spannendes Thema Ihnen vorstellen dürfen, was uns natürlich gerade in den letzten Jahren vielfach beschäftigt hat. Du hast es gesagt, Jens, unsere Häuser arbeiten schon mehr als 10 Jahre miteinander zusammen. Das kommt davon, dass wir uns natürlich in unseren Setups sehr, sehr gut ergänzen. Also die Finreon selbst, wir haben uns ja auf die Entwicklung von systematischen Anlagelösungen spezialisiert, als Spin-off von der Universität St. Gallen, immer sehr wissenschaftlich fundierte Lösungen und haben mit euch natürlich einen sehr verlässlichen, professionellen Partner gefunden, der für uns die Umsetzung entsprechend übernimmt und haben so eigentlich schon eben seit über 10 Jahren insbesondere Lösungen an den Markt bringen dürfen, die von institutionellen Bedürfnissen inspiriert waren. Das sind auf der einen Seite klassische risikobasierte Ansätze natürlich, wo wir entsprechend auf einer Basis von wissenschaftlichen Faktoren Risikoregime messen und entsprechend Aktienquoten, Zins- und Kreditexposures dynamisch bewirtschaften und so eigentlich den Kunden für ihr Risikobudget entsprechend die optimale Rendite-Risiko-Verhältnis ermöglichen können und natürlich auch ein neues Bedürfnis, über das wir jetzt sprechen dürfen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, wo insbesondere natürlich für die institutionellen Investoren, durch verschiedene Stakeholder, durch den Regulator eine Vielzahl an Herausforderungen bestehen und wo es eben entsprechend sophistizierte Lösungen auch braucht, die den Kunden dieses Bedürfnis entsprechend adressieren.
Vielen Dank, Julian. Du sagst es, Thema Nachhaltigkeit. Bleiben wir doch gleich bei diesem spannenden Thema Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit und ESG. Die Nachfrage nach ESG-Lösungen hat sich insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg doch deutlich abgekühlt. Wie ordnest du das in diese Vielzahl unserer doch gemeinsamen Gespräche mit Instis ein und was ist da so die Rückkopplung?
Das ist eine sehr gute Frage und ein sehr gutes Thema auch. Ich glaube, was in den letzten 2 Jahren insbesondere deutlich wurde, ist, dass viele Lösungen, die als nachhaltig sich klassifiziert oder sich nach außen hin als nachhaltig dargestellt haben, vor allem aus einer Renditesicht nicht die Erwartungen erfüllen konnten, die die Investoren ex ante gestellt haben. Das kommt häufig natürlich davon, dass entweder eben auf einer breiten Basis einfach auf Nachhaltigkeitskennzahlen wie zum Beispiel ESG-Scores geschaut wurde. ESG-Scores sind ja immer eine Mischung aus verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen, also E für die Umwelt, Environment, S für das Soziale und G für Governance, also für gute Unternehmensführung. Und wenn ich das natürlich aggregiere, dann mache ich immer auf der einen oder anderen Seite entsprechende Abwägungen. Was natürlich auch ein Grund war, ist, dass wenn man Nachhaltigkeit entsprechend mit den klassischen Ansätzen durchgeführt hat, dann hat man natürlich gewisse Titel zwangsläufig nicht im Portfolio, die insbesondere in den letzten 2 Jahren aus einer Performance-Sicht sehr gut gelaufen sind, fossile Energieträger und Rüstungsfirmen beispielsweise. Was wir vielfach beobachten, ist aber, dass sich nicht das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich abkühlt, sondern dass vielmehr eine Professionalisierung und Spezialisierung hier eintritt, nämlich dass weg von diesem breiten ESG-Schirm, den man auf das gesamte Portfolio packt, hin zu dezidierten Lösungen im Bereich Dekarbonisierung, im Bereich Soziales geht, wo eben einzelne modulare Bausteine in den institutionellen Portfolios zum Einsatz kommen, die dann sehr konzentriert das Thema Nachhaltigkeit in der verschiedenen Dimension abbilden, aber man eben weggeht von diesem breiten Ansatz und damit auch von diesen vielleicht Nachteilen, die man in den letzten 2 Jahren gesehen hat.
Ja, Dekarbonisierung ist ein wichtiges Stichwort. Was bedeutet das genau? Und gib doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine kurze Idee davon, wie ein Portfolio dekarbonisiert werden kann. Und weshalb sich insbesondere institutionelle Kunden diesem Thema verstärkt widmen? Geht es dabei um Bäume pflanzen oder CO2-Zertifikate? Sag doch mal ein bisschen was dazu.
Ist ein sehr wichtiges Thema, genau. Ich glaube, das Thema Dekarbonisierung ist natürlich durch das Pariser Klimaabkommen sehr stark forciert worden, wo eben auch die Finanzwirtschaft explizit in die Pflicht genommen wird. Thema Dekarbonisierung bietet natürlich auch den Vorteil, wir schauen hier auf harte Zahlen, also auf den CO2-Ausstoß, den ein Unternehmen, was ich im Portfolio habe, schlussendlich emittiert. Da gibt es wenig wertebasierten Spielraum zu entscheiden, ist das nachhaltig, ist das nicht nachhaltig, der Zusammenhang von CO2 und Klimaerwärmung entsprechend ist sehr gut nachgewiesen und eigentlich unbestreitbar. Die institutionellen Kunden haben natürlich mit ihren großen Anlagen, insbesondere im liquiden Bereich, einen extrem starken Hebel, eben über ihre Investitionstätigkeit auch Unternehmen zu incentivieren und entsprechend Anreize zu setzen. Und da kommt es eben natürlich dann darauf an, wie implementiere ich so eine Dekarbonisierungsstrategie in mein Portfolio. Die meisten geben sich anhand dieses vorgeschriebenen Klimapfads von Paris entsprechende Ziele. Das bedeutet dann, die finanzierten Emissionen, die sie entsprechend in ihren Portfolios halten, sollen systematisch über einen gewissen Zeitraum reduziert werden. Typischerweise in den ersten Jahren mal um ein Viertel und dann sukzessive weiter, bis man entsprechend bei 2050 zu einer netto klimaneutralen Kapitalanlage gelangt.
Klingt absolut einleuchtend. Ich verstehe, dass es nicht ausreicht, CO2 zu binden oder einfach aus der Atmosphäre zu ziehen. Die Industrie muss sich ändern, ja. Aber wie bewegen wir nun Unternehmen dazu, die Transformation zu einer grüneren Wirtschaft voranzutreiben? Das klingt, als bräuchte es doch eher noch einen Impuls von außen, oder?
Du hast vollkommen recht, und das ist die ganz wichtige Separierung von den angesprochenen CO2-Zertifikaten und vielleicht auch Kompensationsprojekten, die häufig natürlich auch beim Thema Dekarbonisierung eine Rolle spielen, nämlich wo der Investor explizit von seiner Rendite etwas in Aufforstungsprojekte etc. investiert. Bei der Dekarbonisierung im liquiden Bereich geht es wirklich darum, dass man über die Entscheidung, wo alloziere ich mein Kapital, die Unternehmen dazu bewegt, ihre Emissionen zu reduzieren. Es gibt ein schönes Paper vom Center of Sustainable Finance an der Universität Zürich mit der Aussage, Investors don't change the world, companies do. Also die Emissionen treten nicht auf Investorenebene auf, sondern auf Unternehmensebene. Und ich als Investor bekomme eigentlich nur eine Zurechnung, wie viel finanziere ich dadurch, dass ich Anteilseigner des Unternehmens bin. Und entsprechend kann ich mir in der Wissenschaft auch empirisch belegte Mechanismen zunutze machen, um eben meinen finanzierten Fußabdruck, also das Verhältnis, wie viel Emissionen finanziere ich, systematisch zu reduzieren und über verschiedene Wirkkanäle da Anreize zu setzen für Unternehmen.
Ja, du sprichst von Wirkkanälen. Was für Wirkkanäle sind das? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Ja, da hat sich auch die Finanzwissenschaft sehr stark mit auseinandergesetzt und es werden im Wesentlichen eigentlich drei Kanäle identifiziert, die Investoren im liquiden Bereich zur Hand stehen. Und der erste grundsätzlich ist mal, man trifft aktiv eine Allokationsentscheidung. Also man entscheidet sich, ich stelle dem einen Unternehmen, das nachhaltig wirtschaftet, Kapital zur Verfügung und entziehe es dem Unternehmen, was nicht nachhaltig wirtschaftet, übe entsprechend einen Preisdruck aus, erhöhe die Kapitalkosten von dem Unternehmen. Eine zweite extrem wichtige Säule in dem Bereich ist auch das Thema Engagement, was man immer wieder liest und was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass ich als Investor, als Anteilseigner aktiv mit den Unternehmen spreche. Also dass ich meine Gründe für die Investitionsentscheidung, meine Meinung zum Geschäftsmodell kundtue und entsprechend an das Unternehmen kommuniziere und damit eigentlich auch die Signalwirkung, die ich über meinen, sage ich mal, Verkauf vielleicht von einem nicht nachhaltigen Unternehmen und dem Kauf von einem nachhaltigen Unternehmen ausführe, entsprechend verstärken kann. Und der dritte Wirkkanal ist eigentlich genau das, was wir beide, Jens, auch im Moment machen oder was grundsätzlich die Asset Management Industrie natürlich auch tut, ist Reportings entsprechend bereitzustellen, darüber zu reden, also tue Gutes und redet darüber, entsprechend auch über soziale Medien etc. da entsprechende Informationen bereitzustellen und so über Nichtmarktsignale entsprechend weiteren Druck auf die Unternehmen auszuüben. Also es geht explizit nicht darum, dass der Investor CO2 aus der Atmosphäre nimmt, sondern dass er entsprechend über die Investitionstätigkeit und diese drei angesprochenen Kanäle die Unternehmen dazu bewegt, selbst ihre Emissionen zu reduzieren.
Jetzt ist es in dieser Lösung, die du ansprichst, ja so, dass der Druck ja auch stark über ein Shorting passiert. Das heißt, da wird ja konkret etwas gemacht mit der Brown Economy. Magst du vielleicht dazu nochmal zwei, drei Worte sagen? Und
Ja,
dann würde mich interessieren, wie das die CFOs finden und die CEOs.
das ist ein sehr guter Punkt. Genau, die Strategie, die du ansprichst, die haben wir ja vor ein paar Jahren gemeinsam lancieren dürfen. Wir nennen das Finreon SGKW Carbon Focus und das ist eine Lösung, die genau diese drei Wirkkanäle ineinander, miteinander vereint und in einer möglichst effizienten und konzentrierten Weise umsetzt. Ganz kurz beschrieben, was wir in dieser Lösung machen, ist, wir üben einen maximalen Kapitaldruck auf nicht nachhaltige Unternehmen auf. Das heißt, wir deinvestieren nicht nur, sondern verkaufen die Unternehmen leer, also leihen sie uns aus und werfen sie eigentlich auf den Markt, verstärken den Marktdruck dadurch und das Kapital, das wir erhalten, reinvestieren wir vollumfänglich in nachhaltigere Unternehmen aus der jeweils selben Branche. Und das über 200 solche Pärchen verteilt, sodass man eigentlich innerhalb jedes Sektors entsprechenden Marktdruck ausübt, also entsprechend Anreize setzt, innerhalb der einzelnen Branchen sich zu verbessern. Und du hast es angesprochen, nur allein der Verkauf reicht nicht aus, sondern es braucht entsprechend ein Engagement, um diesen Druck weiter zu verstärken. Das heißt, was wir natürlich machen, ist, wir treten mit den Unternehmen in Kontakt, mit diesen über 200, die wir in diesem Ansatz shorten und treten mit denen in Kontakt, führen Dialoge aus, lassen die Unternehmen Fragebogen ausfüllen, informieren sie, dass sie von institutionellen Kunden geschortet werden. Und wie du dir vorstellen kannst, die Reaktionen sind nicht unbedingt erfreut. Also die gerade CFOs und das Management hat doch ein Auge dafür, wie viele Short-Positionen auf ihr Unternehmen ausgerichtet sind und entsprechend ist auch die Antwortrate, die wir dort erhalten. Also wir sprechen hier von über 200 globalen Unternehmen und wir haben fast die Hälfte der Unternehmen, die sich auf unser Engagement rückgemeldet haben, was so im Quervergleich wirklich eine sehr hohe Antwortrate ist, auch einen sehr schönen Hebel nochmal oder sehr viel Attention, die der Ansatz entsprechend generiert.
Und wie sieht dann so eine Reaktion aus? Magst du das kurz beschreiben? Ich finde das
Also
total spannend.
die Reaktionen sind wirklich da ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich, wir halten uns in diesem Engagement an einen entsprechend systematisierten Prozess, den der Swiss Stewardship Code vorschreibt. Das heißt, wir informieren grundsätzlich erstmal das Investor Relations Office und wenn dort keine Rückmeldung kommt, gibt es entsprechend auch einen Eskalationsprozess. Also das geht dann über C-Level bis hin zum Verwaltungsrat, auf den wir zugehen und die Rückmeldungen sind wirklich ganz breit, also von bitterer Enttäuschung, die wir teilweise mitbekommen, dass eben sie das bereuen, dass auch die Daten vielleicht nicht ganz richtig sind, bis hin zu, wir sollen bitte nicht die nächsthöhere Ebene kontaktieren, sondern sie hätten schon mit denen intern gesprochen und das eskaliert. Es ist wirklich alles dabei. Und es ist dann natürlich auch schön zu sehen, dass eben dieser Ansatz, den wir verfolgen, der sicher vom Volumen, also rein vom Marktsignal, noch nicht ausreicht, um entsprechend da für sich allein entsprechend die größtmögliche Wirkung zu entfalten, das nochmal verstärkend wirkt und man auch sehr viel Attention von den Unternehmen bekommt. Und was grundsätzlich eigentlich der Tenor ist, wir haben jetzt das ein Jahr lang gemeinsam gemacht und der grundsätzliche Tenor ist, Marktsignale sind wichtig für die Unternehmen, Engagement ist extrem wichtig und das Thema Dekarbonisierung spielt eine Rolle. Also bei den Mehrzahl der Unternehmen ist es wirklich auf der Liste drauf und entsprechend Teil der Geschäftsstrategie. Und das zeigt uns auch ein bisschen, dass unser Ansatz eigentlich genau dort an der richtigen Stelle angreift. Und wir haben natürlich mit diesem Engagement einen schönen komplementären Teil, der sich mit den klassischen Asset-Based Engagement-Ansätzen auch ergänzen lässt, den ja häufig institutionelle Investoren haben, nämlich dass sie mit eher, sage ich mal, vielleicht heutzutage noch ein bisschen nicht nachhaltigen Firmen, die aber viel Potenzial haben, sich zu verbessern, explizit im Austausch bleiben, also die Aktie im Portfolio haben. Unser modularer Ansatz kann dann natürlich perfekt ergänzend hinzugenommen werden und übt über die Short-Seite dann nochmal eine andere Art von Engagement aus.
Nimmt mir meine nächste Frage schon fast vorweg. Würde nämlich ganz gerne nochmal den Shift hin zu unseren institutionellen Mandanten machen und einfach die Frage stellen, was nützt nun diese Strategie und wie kann sie sinnvoll eingesetzt werden? Ist das nicht ein einfacher Zahlenhokuspokus oder wie ist das einzuwerten?
Ist eine sehr gute Frage. Wir treten ja immer an, um eigentlich eine praxistaugliche Lösung für die Kunden schlussendlich zu entwickeln. Und ich hatte es am Anfang vielleicht auch angesprochen, der Grund, warum Nachhaltigkeit nicht mehr ganz so hoch im Kurs steht, ist, dass eben häufig in diesen klassischen Ansätzen, die rein auf Ausschlüssen basieren, einfach mal grundsätzlich ganze Sektoren, ganze Unternehmensarten ausgeschlossen wurden. Das heißt, ich erhöhe mein relatives Risiko relativ stark und mache mich halt abhängig auch von, sage ich mal, sektoralen Zyklen und entsprechenden geopolitischen Entwicklungen, die vielleicht aufs Portfolio einzahlen. In unserem Ansatz ist explizit der Vorteil dadurch, dass wir das sehr konzentriert machen, also diese Carbon-Focus-Lösung entsprechend für sich selbst einen sehr hohen negativen finanzierten CO2-Fußabdruck hat. Das ist wichtig, wir bleiben immer in der finanzierten CO2-Fußabdruckswelt. Also es sind keine realen Emissionen, die rausgenommen werden, sondern es ist entsprechend die Portfolio-Kennzahl, wie stark bin ich exponiert gegenüber diesen Geschäftsmodellen, wie viel Druck übe ich aus, brauche ich nur sehr wenig von der Lösung im Portfolio. Also typischerweise zwischen 5-10% meiner Aktienquote, die ich durch so einen Ansatz ersetzen muss, um entsprechend mein Portfolio zu dekarbonisieren. Und das hilft mir natürlich auf der einen Seite, weil ich in den restlichen 90% weiterhin breit diversifiziert unterwegs sein kann. Ich kann weiterhin meine Rendite-Risikoziele erfüllen. Ich habe auch durch diesen Swap-Ansatz, also dieses Long-Short-Portfolio, natürlich eine Messbarkeit meiner Dekarbonisierung. Also die Dekarbonisierungsziele vermischen sich nicht mit anderen Anlagezielen, die ich vielleicht meinen Managern in so einem institutionellen Spezialfonds aufgebe und auch ein bisschen vielleicht für die Manager eine Ausrede darstellt, wenn sie dann entsprechend ihre Ziele nicht erreichen und das auf die Dekarbonisierung schieben können. Dadurch, dass wir das in einem separaten Ansatz machen, sieht man sehr schön und transparent, was hat mich die Dekarbonisierung vielleicht gekostet, weil grundsätzlich CO2-reiche Firmen besser gelaufen sind als CO2-arme, aber natürlich auch vice versa, was hat sie mir vielleicht auch gebracht, dass ich mich dagegen abgesichert habe. Also die Messbarkeit schlussendlich, die natürlich da auch eine große Rolle spielt. Und als letzten Punkt vielleicht noch, es passt sich sehr schön in ein bestehendes Nachhaltigkeitskonzept von einem institutionellen Kunden an, indem wir eben komplementär auch mit unserem Engagement-Ansatz da noch einen zusätzlichen Impuls liefern können. Die Unternehmen können entsprechend sich auch, wenn sie das möchten, also sie werden natürlich nicht von uns entsprechend genannt, aber wenn sie das selbst möchten, mit diesem Engagement-Pool identifizieren und auch in ihren Nachhaltigkeitsberichterstattungen darüber sprechen, dass sie mit diesem Ansatz das tun. Und das ist eigentlich in sich sehr, sehr ein schlüssiges Konzept, was eben in die Nachhaltigkeitsstrategie gerade von den sophistiziert investierenden Investoren passt.
Ja, ist eine absolut smarte Lösung, klingt danach, kann nahezu jeder institutionelle Kunde in sein Portfolio implementieren und vor allem mit einem maßvollen Eingriff. Es geht ja darum, dass man nicht wirklich das Portfolio komplett auf den Kopf stellt, sondern maßvoll eingreift, so wie du es beschreibst, die eigentlichen Aufgaben des Portfolios weiter nachverfolgen kann.
Genau.
Vielen Dank. Ja, lieber Julian, zu dem Thema könnten wir uns auch stundenlang austauschen und ich bin mir sicher, dass ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine ganze Reihe an Fragen haben und wir damit auch eine ganze Reihe an Fragen aufgeworfen haben. Vielen lieben Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast, Julian.
Sehr gern.
Ja.
Liebe Zuhörer, ja, auch von meiner Seite.
In der nächsten Folge.
Es ist immer ein wahnsinnig spannendes Thema, darüber zu sprechen und natürlich auch sich auf der Ebene auszutauschen. Einerseits natürlich wir mit euch, aber grundsätzlich auch immer der Austausch mit den Investoren extrem fruchtbar, weil eben immer wieder neue Impulse kommen und entsprechend wir da auch immer dazulernen und den Ansatz erweitern können. Also auch von meiner Seite natürlich da vielen Dank wieder für die Gelegenheit, dass wir darüber sprechen konnten.
Danke, Julian. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Risikobudget im Spannungsumfeld von Risiko und Rendite. Ich mache unter dieses heutige Thema einen großen Haken. Ich finde das klasse, freue mich natürlich auf viele Zuschriften. Wenn Sie Fragen haben zu diesem oder zu anderen Themen, Anregungen oder Themenwünsche oder Sie möchten gerne mit uns in Kontakt treten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@sgkb.de. Ja, wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche und vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Daumen hoch und Abo hinterlassen. Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.